Soll ich mir Carsten Maschmeyer zum Karrierevorbild nehmen?
Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
Herzlich willkommen zu Money Mates. Mein Name ist Jan Guldner und ich bin heute im Studio mit meinem Kollegen Georg Buschmann. Hallo Georg.
Hallo Jan.
Georg ist unser Mann, ich sag mal, für die nicht ganz so schönen Seiten der Finanzbranche. Der recherchiert manchmal Betrügern hinterher und hat auch schon den ein oder anderen Skandal in der Branche aufgedeckt. Und heute sprechen wir mit ihm über eine aktuelle Recherche. Da geht's um, ich sag mal, Pyramiden, Provisionen und die Art, wie Carsten Maschmeyer sein Geld verdient hat. Das Thema ist der Finanzstrukturvertrieb. Und auch wenn es jetzt nicht ganz so klingt, kann es doch das Konto von uns und auch unsere Karrieren durchaus betreffen. Aber fangen wir doch erstmal von vorne an, Georg. Was ist denn eigentlich Finanzstrukturvertrieb?
Ja, der Finanzstrukturvertrieb ist eine Vertriebsform, die pyramidenartig organisiert sind. Da sind selbstständige Vertriebler und die verkaufen auf Provisionsbasis Versicherungen oder Geldanlagen wie Fonds.
Und warum heißt das genau Struktur? Also irgendwie ist das so ein komisches Wort, finde ich. Also man kann sich nicht so richtig was drunter vorstellen.
Ja, das heißt wahrscheinlich deswegen Struktur, damit es nicht Pyramidensystem heißt, weil es ja so einen leicht negativen Touch hat. Aber mit Strukturvertrieb meint man einfach dieses hierarchisch strukturierte Vertriebsmodell.
Es ist also so ein bisschen ein Deckname für eigentlich was, was nicht ganz so cool ist, glaube ich. Pyramidensystem, vielleicht musst du das auch nochmal kurz erklären. Wie funktioniert das? Was kann man sich darunter vorstellen?
Nee, das funktioniert folgendermaßen. Wenn du jetzt als neuer Vertriebler ins System einsteigst, dann fängst du an auf der untersten Stufe des Pyramidensystems und hast ganz viele Leute, die in der Hierarchie über dir stehen. Und von jeder Provision, die du bekommst, geht eben ein Teil an jede dieser Stufen. Und das bedeutet, je weiter unten du stehst, desto weniger Provision bleibt für dich.
Mhm. Also wenn ich jetzt als Vertriebler dann für 1.000 Euro was verkaufe und bekäme davon 10% Provision, dann...
Dann würdest du nicht 100 Euro bekommen, ja, sondern wahrscheinlich eher so im Bereich 25.
Kennen unsere Hörer auch den ein oder anderen Strukturvertrieb beim Namen. Also was sind denn so Beispiele, die du nennen könntest, damit man da mal ein bisschen was so vor Augen hat?
Ja, also der größte deutsche Finanzstrukturvertrieb ist die Deutsche Vermögensberatung. Die ist relativ bekannt durch die Werbung früher mit Michael Schumacher. Mhm. Und heute ist die Top-Werbefigur Jürgen Klopp, der in der Küche locker ein bisschen was erzählt über starke Partner und so weiter.
Ah ja,
also die
mich.
Sind relativ bekannt. Dann gibt es Ergo Pro. Die sind in erster Linie deswegen bekannt, weil 2011 herauskam, dass es mal eine Sexparty in einer Budapester Therme gab.
Man erinnert sich?
Manche erinnern sich, genau. Und es gibt dann noch verschiedene andere Anbieter. Swiss Life Select, das ist die ehemalige AWD von unserem Herrn Maschmeyer, der da früher Chef war und das Unternehmen groß gemacht hat. Und dann... Ende der Nullerjahre an Swiss Life verkauft hat. Das ist ein Schweizer Versicherungskonzern. Das heißt heute Swiss Life Select, dieser Vertrieb, der früher AWD war. Mhm. Und zum Konzern gehören auch noch Marken wie Tekis oder Horbach.
Am Ende ist es ja auch so ein bisschen so wie vielleicht auch Tupperware oder ich glaube, es gab auch gerade eine Netflix-Doku über Herbalife. Das ist, glaube ich, so ein Nahrungsergänzungsmittelanbieter, wo es dann irgendwie auch darum geht, dass die Vertriebler in so einer gewissen Organisation strukturiert sind. Das sind vielleicht auch noch Namen, die man zumindest Strukturvertrieb kennt, nicht Finanzprodukte.
Genau, das ist dann halt Strukturvertrieb. Genau, bei uns soll es ja heute um den Strukturvertrieb beim Thema Finanzen gehen, genau.
Und dann kommen wir doch mal dazu, also der Ruf, du hast eben schon so ein Beispiel angesprochen, warum es vielleicht nicht ganz so toll um den Ruf bestellt ist. Das waren diese Sexpartys in Budapest. Ist das der einzige Grund, warum diese Finanzstrukturvertriebsleute nicht den allerbesten Ruf genießen?
Nein, das ist nicht der einzige Grund. Es gibt noch weitere so ein bisschen schillernde Eskapaden. Also es gibt ja den Kollegen Mehmet Göker, der sehr bekannt geworden ist als Strukturvertriebler, der sich gerne im Nerzmantel gezeigt hat, gerne Ferrari fuhr, seiner Vertriebsmannschaft einen Ferrari-Fuhrpark spendiert hat. Hm. Und das ist natürlich so ein Bild von einer Branche, wo im Zweifel auch viele Kunden mit Finanzprodukten, die sie da vermittelt bekommen haben, in der Vergangenheit auch auf die Nase gefallen sind und viel Geld verloren haben. Genau, und diese beiden Faktoren, also einmal das Auftreten mancher Vertriebler, die Sexparty in Budapest etc. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben Anleger, die gelandet sind in Produkten, die nicht zu ihnen gepasst haben und die ihnen Verluste eingebracht haben. Das ist so ein bisschen die Melange, die das, ja, das Image der Branche prägt. Mhm. Und das auch bis heute.
Jetzt habe ich tatsächlich gelernt oder gelesen, dass man die Leute auch Struckis nennt. Ist das okay so?
Die nennt man so, das stimmt. Ich hatte speziell mit einem Strukturvertriebler oder ehemaligen Strukturvertriebler über Kontakt, der meinte, dass das vielen in der Branche nicht gefällt, weil es die Leute herabwürdigt, die darin arbeiten und sich Mühe geben, einen guten Job zu machen. Und die Leute sind weniger das Problem oder nicht das Problem, sondern das Problematische am Strukturvertrieb ist das System, in dem sie drin sind.
Okay, dann kommen wir doch mal drauf, wie du eigentlich recherchiert hast für deine Geschichte. Du sprachst ja gerade schon darüber, du hast dich mit einem unterhalten und sicherlich auch noch mit vielen mehr, die im Strukturvertrieb arbeiten. Wie sind die denn so drauf? Was sind das für Leute?
Nee, ich habe mit ehemaligen Strukturvertrieblern gesprochen, die zum Teil auch noch bis vor sehr kurzer Zeit gearbeitet haben in der Branche. Das waren alles junge Männer. Mhm. Ich glaube, kein einziger war älter als ich. Ich bin 31, also da weiß man ungefähr, in welcher Altersklasse man unterwegs ist. Und ja, viele Studenten. Dann gab es jemanden, der in seinem alten Job zu wenig Geld verdient hat, also der sich von dem Einstieg in die Branche einfach versprochen hat, dass man ja da ein besseres Einkommen hat. Sie sind halt jung und in der Regel männlich und sind auch natürlich über den materiellen Anreiz im im System Strukturvertrieb sind sie zu motivieren. Mhm. Aber sonst zeichnet sie da jetzt nichts Spezielles aus.
Mhm. Okay. Und wie sind so die Methoden, mit denen die arbeiten? Also ist das tatsächlich so, dass man denkt, der Ruf ist gerechtfertigt, dass die vielleicht nicht ganz so seriös arbeiten?
Ich habe mir eine Veranstaltung von einem Strukturvertrieb angeschaut, wo einfach auf Facebook dazu eingeladen wurde, Finanzinteressierte mal einen Vortrag, dass sie sich den Vortrag anhören können. Mhm. Und da habe ich mich dazu geschaltet und ja, die Methoden, die sozusagen angewendet werden, um die Leute letztendlich dafür zu gewinnen, zu einem Berater zu gehen, das ist zum einen das große Thema, dass man Angst macht. Mhm. Angst vor Inflation, Angst vor geringer Rente. Mhm. Und zum anderen, dass man ja natürlich in Aussicht stellt, dass es mit der Beratung alles besser und toll wird. Also während dieses Investmentabends hat uns der Berater, der da zu uns sprach, eine Folie gezeigt mit einem Kontoauszug von einem oder mit einem Depotauszug von einem seiner Kunden. Mhm. Und oh Wunder, der hatte seit 2017 angelegt und die Positionen waren alle gut im Plus. Mhm. Und die arbeiten auch viel mit Bildern. Also dann zeigt man zum Beispiel in der Präsentation einen Rentner, der irgendwie vor einem Plattenbau steht und die Hände vors Gesicht schlägt. Und das andere Rentner-Ehepaar steht vor einem Einfamilienhaus, die Sonne scheint und sie lachen und so. Also es ist viel dieses, ja, relativ platte Angst-Belohnungssystem.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Also sehr emotional auch eigentlich.
Ja, es ist total emotional. Darüber versucht man die Leute zu catchen.
Ja. Und wie machen die dann Angst? Also nur durch dieses Bild vor dem Plattenbau oder wird einem dann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, mit falschen Infos vielleicht ein bisschen mehr Angst gemacht, als man haben müsste?
Ja, was mir jetzt in dem konkreten Investmentabend aufgefallen ist, ist, dass ab und zu gingen halt so die Begrifflichkeiten durcheinander Und ja, es wurde auch Angst gemacht vor passiven Indexfonds, die ja natürlich sehr gefragt sind, weil sie eine Möglichkeit bieten, an den Kapitalmarkt zu gehen zu sehr geringen Kosten. Und deswegen sind sie ein bisschen der natürliche Feind des Strukturvertriebs, weil man an passiven Indexfonds nichts verdienen kann. Und die Argumente oder das Argument, das da im Speziellen ins Feld geführt wurde, war halt nicht valide. Es ging da um sogenannte Nachhaltigkeitsfonds. Und das Argument, das der Strukturvertriebler gebracht hat, war, in passiven Nachhaltigkeits-ETFs stecken ja ganz böse Firmen, wie Royal Dutch Shell zum Beispiel. Mhm. Das Problem ist aber, dass man das auch im aktiven Bereich natürlich hat, weil Nachhaltigkeit ist immer eine Definitionsfrage. Und das wird also wenn man da 100 Fonds nebeneinander legt, dann werden die alle unterschiedliche Definitionen haben. Das betrifft aber sowohl aktive Fonds als auch passive Fonds. Und das weiß natürlich der gemeine Finanzinteressierte, der sich da bei dem Finanzstrukturvertrieb einen Investmentabend antut, im Zweifel nicht. Und den kann man natürlich so auch verunsichern und sagen, ja, wenn du aber nachhaltig investieren willst, dann musst du natürlich hier zum Berater kommen.
Ah, ja, klar, ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Ich meine, es ist ja dann, also wir müssen vielleicht nochmal kurz trennen, die Seite des irgendwie, ich arbeite für den Finanzstrukturvertrieb und ich bin Kunde, weil in dem Fall hast du jetzt auch geguckt, wie es so ist, wenn man da dann wirklich anfängt und wirklich dort arbeitet, ne? Und über die, vielleicht sprechen wir danach nochmal kurz über die sozusagen die Tücken der Produkte, aber wie ist denn dann so, wenn ich mir vorstelle, ich fange da an, wie sieht dann mein erster Tag aus, also Wen rufe ich als erstes an? Wem verkaufe ich meine erste Versicherung?
Ja, was mir alle Strukturvertriebler unisono erzählt haben, war, dass der erste Schritt ist, dass du eine Liste machst mit Leuten aus deinem persönlichen Umfeld, dass du dir überlegst, wie sind deren Vermögensverhältnisse und könnte man die als Kunden gewinnen? Und dann rufst du die an. Kleine Anekdote am Rande, ich wurde auch schon mal angerufen von einem Bekannten, so nach dem Motto, ja, ich habe da was Interessantes am Wickel und willst du dir das nicht mal anhören?
Und hast du?
Ich habe es mir angehört, klar. Also es ist ja so, dass du einfach über die persönliche Bekanntschaft die Eintrittskarte hast. Das ist im Strukturvertrieb ja überall so.
Man traut sich nicht, Nein zu sagen als Kunde. Eigentlich.
Man sagt der Nachbarin nicht, ich habe eigentlich kein Interesse an Brotdosen oder Küchengeräten. Und man sagt auch demjenigen aus dem Familien- oder Freundeskreis, der einen dann anruft und sagt, möchtest du nicht 2.000 Euro Steuern im Jahr sparen? Dann sagt man nicht nee, sondern hört sich das halt an. Und so lief das bei mir auch.
Und am Ende hat es ja dann auch wirklich eine sehr persönliche Komponente, die man dann sofort mit zur Arbeit bringen muss, dass man ja irgendwie Familie, Oma, Opa, Freunde ja berät, aber vielleicht auch unter Umständen nicht optimal berät.
Ja, also du bist als Finanzstrukturvertriebler ja an die Anbieter, die mit dir zusammenarbeiten, gebunden. Und du kannst deswegen nicht sozusagen das komplette Feld der Möglichkeiten abdecken, die es gibt bei einer Geldanlage. Also dir wird jetzt kein Finanzstrukturvertriebler sagen, ja, kauf dir halt ein ETF oder der wird ja auch nicht sagen, ja, eigentlich ist alles okay, brauchst nichts. Weil natürlich, wenn er das sagen würde, dann hätte er, weiß ich nicht, die Beratungsgespräche dauern ja immer so zwischen einer Stunde, zwei Stunden und es gibt, bevor es einen Abschluss gibt, 2-3 davon. Dann hätte er also, und die müssen vorbereitet werden, man muss anreisen und so weiter und so fort, dann hätte er halt im Zweifel 1, 2, 3 Arbeitstage gehabt, ohne dafür ein Einkommen generiert zu haben. Und ich habe ja schon gesagt, gerade am Anfang ist das Einkommen jetzt nicht im Überfluss vorhanden. Das haben ja auch alle gesagt, die in der Branche gearbeitet haben, dass es als Einsteiger knapp ist und man allein aus dem Druck, der da im Finanziellen entsteht, natürlich auf alle möglichen Kontakte zurückgreift.
Und am Ende frage ich mich halt jetzt gerade auch, warum man da dann überhaupt anfängt. Also ist das wirklich, wie du eben sagtest, das rein finanzielle Motiv? Also wird man da auch so ein bisschen geködert mit irgendwie eben den Ferraris, die vielleicht irgendwann mal irgendwo stehen könnten?
Ja, man wird, also es gibt Finanzvertriebe, die das sehr offensiv machen, dass du auf Kennenlernveranstaltungen gehst und dann zeigen sie dir, wie viel die Top-Verdiener verdienen. Also dann wird dann statt einem Depotauszug von einem Kunden mal ein Kontoauszug von einem Vertriebler gezeigt und dann steht da drauf. Also bei der Ergo hatten wir ja eine Geschichte, wo es tatsächlich um 90.000 Euro im Monat ging, wo man dann den Leuten den Job schmackhaft machen wollte. Mhm. Ich hatte einen Fall, wo eine Gehaltsabrechnung über 6.500 Euro gezeigt wurde. Also, dass man halt zeigt, okay, hier in dem Job kannst du viel Geld verdienen, das ist auf jeden Fall so.
Ja, das klingt ja alles schon mal nicht ganz so super angenehm, dort zu arbeiten. Wie sind denn sonst die Bedingungen? Also, geht man da gerne zur Arbeit oder ist es eigentlich durchgehend eher stressig?
Ja, es gibt auch neben dem finanziellen Druck eine psychologische Komponente, also viele Vertriebe veranstalten Wettbewerbe innerhalb der jeweiligen Organisation, also zum Beispiel dem Standort in Stadt XY. Und ja, da gibt es natürlich den Anreiz und den Druck, da gut abzuschneiden. Und ich hatte auch Kontakt mit einem ehemaligen Vertriebler, der sagte, in seiner Geschäftsstelle war es so, dass da einmal pro Woche alle antreten mussten und vor allen anderen sagen mussten, was war ihr Ziel, wie viel haben sie tatsächlich gemacht. Und ja, da sagt, das sind halt sehr unangenehme Termine, auch wenn die eigenen Zahlen gut sind. Und wenn man nicht so gut abschneidet, dann gibt es halt Sprüche und ja, diese Art von Druck.
Am Ende sind es ja die gleichen Methoden, sehr emotional, angsteinflößend und so, wie man auch den Kunden was verkauft.
Ja, das unterscheidet sich an der Stelle nicht voneinander, das ist so.
Ja.
Es geht um Belohnung und um Strafe.
Also die basalsten Instinkte werden angesprochen.
Es sind relativ basale Instinkte, ja.
Und wie ist es denn, wenn ich dann da arbeite und vielleicht sogar es ein bisschen länger aushalte, auch wenn ich das gerade erstmal bezweifeln würde, kann ich irgendwann wirklich superreich werden oder ist es am Ende auch eher...
Ja, also die Möglichkeit gibt's. Es ist nur so, dass Pyramiden ja die Eigenschaft haben, dass sie nach oben hin schmaler werden.
Ja, stimmt.
Also man sollte sich nicht der Illusion hingeben, dass von 100 Leuten, die im Strukturvertrieb anfangen, 100 Leute auf der obersten Stufe landen, sondern eher nur einer oder zwei.
Okay, also Carsten Maschmeyer, Reichtum ist den wenigsten vergönnt.
Ja, das ist so. Das muss man klar sagen. Also es nach oben zu schaffen, da musst du es erstmal lange für aushalten. Das schaffen ja schon die wenigsten. Und du musst über einen langen Zeitraum einfach gute Zahlen liefern. Und selbst das hilft ja manchmal nicht, weil es auch immer noch so, das hat mir ein ehemaliger Vertriebler erzählt, dass dann schon mal so ein bisschen dran geschraubt wird an den Zielen, die du erreichen musst, um die nächste Stufe zu nehmen. Mhm. Dass man die im Nachhinein nochmal so ein bisschen nach oben anpasst. Und ja, es ist halt ein zäher Kampf, denke ich, um nach ganz oben zu kommen und wirklich reich zu werden. Aber die Möglichkeit gibt's. Mhm. Also es gibt Leute, die verdienen mit Strukturvertrieb sehr, sehr gutes Geld. Und am allermeisten verdienen wahrscheinlich die Strukturvertriebe gründen und die Eigentümer der Dachgesellschaften sind, die ja letztendlich sehr, sehr, sehr hohe Renditen damit erzielen.
Verstehe. Auf dem Rücken der Vertriebler in dem Sinne. Vielleicht ein kurzer Schwenk nochmal zu den Produkten an sich, weil wir das ja eben so ein bisschen angerissen haben und wir hier dann durchaus auch über Finanzprodukte manchmal sprechen. Wenn mich jetzt jemand anruft und mir irgendwie sowas aufschwatzen will, ehemaliger Schulkamerad, kam auch schon mal vor. Ich bin da nicht rangegangen, aber ich wusste, worauf es hinausläuft. Am Ende würdest du jemandem raten, überhaupt irgendwie bei solchen Strukturvertrieblern was abzuschließen? Ist es per se schlecht oder kann man auch mal das machen?
Ist es per se schlecht? Nein, ich glaube nicht, dass es per se schlecht ist. Es gibt ja auch Menschen, für die sich eine Riester-Versicherung lohnt und wenn du sonst nichts hast, ist es ja besser, ein bisschen was zu tun und vielleicht in ein Produkt zu investieren, das natürlich Schwächen hat, aber gut, Schwächen hat jedes Finanzprodukt. als wenn du gar nichts machst. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einigermaßen informiert ist und nicht denkt, deutsche Vermögensberatung, dann bekomme ich bestimmt Vermögensberatung. Nein, bekommst du nicht, dann bekommst du Finanzvertrieb. Mhm. Und wenn man diese Grunderkenntnis hat, dann ist man, glaube ich, auch davor gefeit, sich allzu sehr einwickeln zu lassen.
Das heißt also, ich muss mich auch ein bisschen vorbereiten auf so ein Gespräch, denke ich mir, wenn ich mal da sitzen sollte. Was wären denn dann so die Stolperfallen? Wo darf ich nicht drauf reinfallen, wenn ich mal bei so einem Strukturvertriebler doch mal landen sollte?
Naja, was Strukturvertriebe sehr gerne machen, ist Finanzprodukte über Steuervorteile zu verkaufen. Also, dass sie Steuervorteile oder Zulagen besonders offensiv nach vorne stellen und dir deine Ersparnisse ausmalen in den schönsten Farben. Und das Problem ist auch, dass ganz viele Produkte im Kern Versicherungen sind und Versicherungen sehr, sehr komplexe Produkte sind, schwer zu verstehen. Du hast also immer einen sehr, sehr großen Wissensnachteil gegenüber deinem Berater, sage ich mal, also gegenüber dem Vertriebler. Mhm. Und hinzu kommt, dass erstens merkt man im Zweifel nicht, wenn das, was einem verkauft wird, schlecht ist während der Beratung, weil man dafür das Wissen nicht hat. Und das Zweite ist, dass man es erst relativ spät dann wirklich merkt, wenn es einfach irgendwie schlecht läuft und dass das Kind dann schon in den Brunnen gefallen ist. Und deswegen ist es einfach so wichtig, vorbereitet in die Gespräche zu gehen. Es geht auch oft um hohe Beträge, sechsstellige Beträge. Also es ist einfach was anderes, wenn du eine Versicherung abschließt, die nicht passt und da große Summen versenkst, als wenn du mal bei einem Strukturvertrieb eine Brotdose kaufst, die dir nicht gefällt.
Das stimmt. Und ist es denn auch ein Problem, wie die Gesprächsführung ist? Also muss ich mich auch psychologisch vorbereiten?
Ja, du musst natürlich, das, was ich gesagt habe, die Steuervorteile werden in den schönsten Farben ausgemalt, aber ein Steuervorteil allein macht ein schlechtes Produkt nicht gut. Das sollte man wissen und es gibt natürlich so gewisse psychologische Tricks, um dich da ins Boot zu holen. Zum Beispiel heißt es dann, lieber Jan, zahlst du eigentlich gerne Steuern?
Super gerne.
Und das sind natürlich alles so Fragen oder wäre es nicht toll, wenn ich dir deinen Urlaub bezahlen könnte? Das klappt nämlich mit diesem super Produkt. Und diese Art von Umschmeichelung ist auch ein großes Thema. Also dass man sagt, ja, ich schätze dich so ein, dass du immer alles genau planst. Dafür habe ich dieses und jenes für dich. Oder dass man negative Antworten in positive Antworten umdeutet. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, nee, sorry, ich habe keine Zeit, dann sage ich, ja, super. Wir suchen genau Leute, die keine Zeit haben und deswegen, es geht alles ganz schnell und super toll. Mhm. Also natürlich wird damit mit allen psychologischen Tricks gearbeitet, die es so gibt. Dazu gehört auch das, was ich eben gesagt habe, das Angst machen und diese Belohnung in Aussicht stellen. Mir hat noch ein Vertriebler erzählt, dass häufig gefragt wird, was die Wünsche der Kunden sind, also die sehr konkreten Wünsche. Also da geht es dann um Autos oder um eine Eigentumswohnung oder so. Mhm. Und dass dann viel damit gearbeitet wird. Aber wenn du doch dein Auto haben willst, dann brauchst du doch dieses und jenes. Und diese Form der Emotionalisierung ist natürlich einfach ein Trick, um näher an dich ranzukommen, um dich zu verführen, neben der Tatsache, dass du deinen Berater natürlich im Zweifel irgendwo erkennst.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist vielleicht dann doch eher nichts für mich, weder darin zu arbeiten in dem Job, noch vielleicht auch die Produkte dort zu kaufen. Das klingt alles insgesamt jetzt für mich persönlich ein bisschen unangenehm. Also so die Familie und Freunde mit Produkten versorgen.
Ja, das ist auch teilweise führt es zu Konflikten, das ist ja ganz klar. Mir hat ein ehemaliger Vertriebler auch gesagt, dass er seine Mutter angesprochen hat und nicht wusste, dass in der Familie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht wurden mit Finanzstrukturvertrieben. Und der Kontakt zu seiner Mutter sei daraufhin über Jahre sehr, sehr schlecht gewesen. Und so Geschichten hört man in Abstufungen viel, wenn man mit Vertrieblern spricht, was natürlich in der Natur der Sache liegt. Also wenn ich ein sehr großes Adressbuch abtelefonieren muss, da wird nicht jeder begeistert sein, wenn ich sage, willst du nicht eine Versicherung haben?
Absolut. Ja, also ich glaube, dass das unser Thema ja für heute ganz gut abschließt. Ich habe heute, glaube ich, sehr viel gelernt über Finanzstrukturvertrieb. Erstens mal, was es überhaupt ist. Dann auch, dass man, wenn man darin arbeitet, durchaus Geld verdienen kann, aber nur die wenigsten das wirklich tun, sondern die meisten sehr viel Druck erleben und unter Umständen ihrer Mutter oder Oma nicht ganz so tolle Finanzprodukte verkaufen müssen. Und ich glaube, was ich auch gelernt habe und wo wir Georg gleich nochmal hören werden, auch zu dem Thema, ist, dass die Produkte auch alle sehr komplex sind und man sich auf die Beratung nicht unbedingt verlassen kann. Und Georg wird uns da gleich nochmal ganz am Ende der Folge ein paar Tipps geben, wie es denn besser geht mit der Beratung. Von daher vielen Dank, Georg, dass du da warst und für die tollen Einsichten in den Finanzstrukturvertrieb.
Ja, danke, hat mich sehr gefreut.
Und wenn ihr da draußen auch schon vielleicht als Vertriebler selbst oder als Kunde von Finanzstrukturvertrieblern Erfahrung gemacht habt, wenn ihr selbst irgendwie Carsten Maschmeyer schon ein bisschen Geld überwiesen habt oder in seine Fußstapfen treten wollt, dann schreibt uns das gerne von euren Erfahrungen über die sozialen Medien, über LinkedIn, über E-Mail oder per WhatsApp. Und ich sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Jetzt kommt gleich nochmal Georg mit 3 Tipps für die Vermögensberatung ohne Finanzstrukturvertriebler. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, zum Schluss gebe ich euch gerne noch 3 Tipps mit an die Hand, wenn ihr von einem Strukturvertriebler angesprochen werdet, wie man sich auf so ein Gespräch vorbereiten kann. Und das A und O ist natürlich, dass man sich vorab informiert. Das kann man zum Beispiel bei Medien machen, wie der Wirtschaftswoche oder Finanztest, aber auch bei den Verbraucherzentralen, dass man sich einfach darüber informiert, wie funktionieren die Strukturvertriebe und was haben die mit einem vor. Das Zweite ist, dass man im Gespräch darauf achtet, dass man einen gewissen Abstand hält zum Strukturvertriebler, weil das Ziel der Vertriebler ist, eine persönliche Nähe herzustellen und dadurch die natürlichen Abwehrmechanismen der Menschen sozusagen zu überlisten. Und das funktioniert gut, weil die Gespräche ja in einem persönlichen Umfeld stattfinden. Da muss man sich ein bisschen gegen immunisieren. Und das Dritte, was ich noch sagen kann, ist, dass vielleicht eine Alternative zum Gespräch mit einem Strukturvertriebler der Gang zum Honorarberater ist. Da hat man jemanden, der einen gegen Geld berät. Man zahlt sozusagen nicht über die Provision von einem Produkt, das einem verkauft wird, sondern man bezahlt den Berater einfach nur dafür, dass er einem finanzielle Hilfestellungen leistet. Und da hat man natürlich dieses Anreizproblem, das es im Strukturvertrieb gibt, einfach nicht. Und deswegen wäre für mich persönlich das die etwas angenehmere Alternative.
Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.